Christina, aus deiner Erfahrung, kannst du Menschen mit Insomnie Hoffnung machen, dass es besser werden kann?
Ja. Es gibt auch Menschen, die nach Jahren starker Schlafstörungen mit der richtigen Therapie wieder mit ihrem Schlaf zufrieden oder zumindest zufriedener sind. Der Weg ist nicht immer leicht, aber er kann sich lohnen.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen diese Woche bei Überschlafen darüber, wie Insomnie behandelt werden kann. Und das machst du auch, Christine.
Ja, ich bin im Hauptberuf zwar Wissenschaftlerin, behandle aber als Psychologin auch Patientinnen und Patienten mit einer Insomnie in der Schlafambulanz der Universitären Psychiatrischen Kliniken hier in Basel. Und ich biete eine sogenannte kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie an. Und falls ich die Abkürzung mal in der Folge verwenden sollte, abgekürzt ist diese Therapieform die sogenannte KVTI. Das I steht für Insomnie.
KVTI, ja. Merken wir uns.
Genau. Und darüber werden wir heute eben auch ausführlicher sprechen.
Ihr seid bei Folge 2 über Insomnie angekommen. Wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, dann holt das doch erstmal nach. Da geht es nämlich darum, wie sich eine Insomnie äußert, wie die sich anfühlt, was Betroffene erzählen. In dieser Folge, da gehen wir, das haben wir gerade schon gesagt, auf die Therapie. Also was kann man tun, wie kommt man raus aus der Insomnie? Und am Ende dieser Folge gibt es wie immer den Schlafmythen-Check hier bei Überschlafen. Wir sprechen hier bei Überschlafen jede Woche über ein neues Schlafthema, denn wir schlafen ja ein Drittel unseres Lebens und wir wollen da so ein bisschen Licht reinbringen in diese dunkle Zeit, über die wir gar nicht so viel wissen. Bei mir Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und ich habe es auch gerade schon gesagt, wichtig für unsere Folge, auch Schlaftherapeutin an der Uni Basel.
Genau, und auf der anderen Seite sitzt Ilka Knigge, Wissenschaftsjournalistin, Deutschlandfunk Nova-Moderatorin und Moderatorin dieses Podcasts.
Christine, wir fassen an der Stelle mal kurz zusammen, was wir in der ersten Folge besprochen haben. Was ist Insomnie?
Ja, eine Insomnie sind Ein- und oder Durchschlafstörungen oder auch so frühmorgendliches Erwachen, muss mit einer gewissen Häufigkeit auftreten und auch über eine bestimmte Zeit andauern und ganz wichtig auch, die Betroffenen, die leiden einfach sehr, sehr stark unter diesem schlechten Schlaf und merken das auch am Tag.
Wie viele Menschen betrifft das?
Die Insomnie betrifft so ungefähr 10% der Bevölkerung in westlichen Ländern. Über Schlafprobleme klagen allerdings mehr Menschen. Da sprechen wir so über 20-30%.
Wir haben letzte Woche auch zwei Leute gehört, die Schlafprobleme haben. Und die beschreiben, dass es sich wie so ein Teufelskreis anfühlen kann. Man denkt über das Schlafen nach, deswegen kann man nicht schlafen. Man rechnet die Uhrzeit. Ja, du bist einfach in so einer Stresslage. Christine, du triffst aber auch viele Menschen, die Insomnie haben. Was beschreiben die dir, wie sich das anfühlt?
Ja, die beschreiben das eigentlich relativ ähnlich, also in Varianten natürlich, aber relativ ähnlich auch wie die Betroffenen, die wir letzte Woche gehört haben. Also ganz zentral sind diese Sorgen um den Schlaf, also der Schlaf wird zum ganz zentralen Thema und ist nicht mehr so Beiwerk und nebensächlich, wie das ja bei gesunden Schläferinnen und Schläfern oft der Fall ist. Ja, und auch große Sorgen auch überhaupt um die Wirkung dieses Schlafproblems dann auf das Leben. Also man kommt da manchmal auch dann wirklich in so ein Katastrophisieren rein, glaubt, dass ja das ganze Leben jetzt irgendwie den Bach runtergeht.
Du hattest es, glaube ich, letzte Woche ganz schön die 24-Stunden-Erkrankung genannt. Mhm. Also dass es einfach wirklich alles betrifft und nicht nur die Zeit, die wir im Bett verbringen möchten.
Genau, ja.
Dann kommen wir an der Stelle mal zur Therapie, weil das ist ja das, worüber wir diese Woche sprechen wollen. Fangen wir mal an, was kann man machen, wenn man keine Substanzen einnehmen möchte? Also man würde ja wahrscheinlich sofort auf die Idee kommen zu sagen, okay, wenn ich nicht schlafen kann, dann schmeiße ich mir halt eine Schlaftablette ein. Aber wir wollen mal anfangen mit der Therapie ohne Substanzen. Für wen ist denn das was, es mal ohne Mittel zu versuchen?
Also die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie ist eben eine spezielle Form der Psychotherapie und ist auch tatsächlich nach der aktuellen Behandlungsleitlinie die Methode der ersten Wahl zur Behandlung der Insomnie. Und ich glaube wirklich, das ist für alle was, die mit Symptomen einer Insomnie, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, morgendliches Erwachen etc. zu kämpfen haben. Was wir da versuchen, ist eben die Gedanken rund um den Schlaf, also das wäre der kognitive Anteil, aber auch das Verhalten so zu verändern, dass guter Schlaf wieder möglich wird. Also es geht wirklich darum, im Kern gut schlafen auch wieder zu lernen. Und das kann ich tatsächlich jedem nur empfehlen. Ist auch kombinierbar mit einer Einnahme von Medikamenten. Es gibt eine kleine Ausnahme, und zwar sind das Erkrankungen, die auftreten können in der Folge eines Traumas. Mhm. Also sowas wie eine posttraumatische Belastungsstörung, da würde man das nicht anwenden, weil da die Ursache des Nichtschlafenkönnens ein bisschen anders ist.
Mhm. Für welche Situation ist die kognitive Verhaltenstherapie was? Weil ich würde jetzt so denken, okay, viele Menschen, die mit ihrem Schlaf akut Probleme haben, würden vielleicht noch nicht sagen, ah, ich begebe mich jetzt in eine Therapie. Ich meine, das kennt man ja auch von der Psychotherapie, dass Leute dann denken, oh, mir geht's eigentlich noch nicht schlecht genug, ja. Andere haben vielleicht einen höheren Leidensdruck als ich. Wo fängt das an?
Ich glaube, so in dem Moment, in dem man das Gefühl hat, jetzt läuft irgendwas schief. Das ist so ein guter Moment anzusetzen. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, und das ist tatsächlich leider immer noch eher Wunsch als Realität, aber dass wir so ganz niederschwellig das auch anbieten können. Also auch Menschen, die jetzt vielleicht noch gar keine chronische Insomnie haben, da noch nicht über mehrere Monate darunter leiden. Denn ich glaube, dass die Therapieform wirklich auch in dieser ganz frühen Phase effektiv ist, beziehungsweise das wissen wir auch aus Studien. Und je früher man dann eben auch ansetzt, desto schneller kann man häufig auch die Probleme wieder einfangen.
Das ist natürlich leider eine Ressourcenfrage. Da sind wir wieder auch ganz generell bei Therapieplätzen. Ne? Wer kann versorgt werden? Um wen kann man sich kümmern? Wie akut muss es schon sein? Fangen wir aber trotzdem mal an mit dem, was dann stattfindet in der Therapie. Ich habe natürlich versucht, mich hier so ein bisschen einzulesen, und immer wieder kommt das Stichwort Schlafhygiene. Ja, das klingt wie so ein Modebegriff, ja, auch Schlafhygiene, bitte nicht das Handy in der Nähe halten und so, kennen wir irgendwie alle. Aber die Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin, die hat einen Ratgeber herausgegeben, und da gibt es auch viele Tipps unter dem Begriff Schlafhygiene. Das fängt dann an bei einem dunklen, kühlen Raum. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht, aus der Therapie mal beschreiben, welche Rolle spielt diese Schlafhygiene für deine Patientinnen und Patienten, wenn du sie behandelst?
Die Schlafhygieneregeln, das sind so ganz basale Regeln eigentlich, die kann man sich, wie gesagt, auch mal anschauen, verlinken wir auch in den Shownotes, und sich mal zu Gemüte führen und sich fragen, was kommt da für einen vielleicht in Frage. Sie sind aber natürlich auch für Patientinnen und Patienten mit Schlafproblemen oder auch einer Insomnie ganz zentral. Und man muss aber sagen, viele Patientinnen und Patienten, die ich auch sehe, die halten sich da auch schon dran. Die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie, die geht darüber aber hinaus. Und an der Stelle kann man vielleicht aber auch noch sagen, also die kognitive Verhaltenstherapie, das ist jetzt nicht dann so, dass man da jetzt irgendwie 20, 30, 40 oder noch mehr Sitzungen mit dem Therapeuten hat, sondern das sind in der Regel so 6 bis 8 Sitzungen. Und das heißt, man trifft sich 6 bis 8 Mal, und dann ist die Behandlung aber auch eigentlich in diesem Bereich abgeschlossen. Also klar, manchmal sagt man dann, also es gibt vielleicht auch Themen, an denen kann man dann noch mit einem niedergelassenen Kollegen oder einer Kollegin weiterarbeiten, auch wenn der Schlaf sich jetzt noch nicht ausreichend verbessert hat, aber so mit unserem Programm sind wir da eigentlich durch. Ich möchte damit vielleicht auch jetzt denjenigen, die zuhören und denken, boah, das ist mir aber zu aufwendig und so, ein bisschen die Sorge nehmen. Also das ist relativ fokussiert.
Heißt so Schlafhygieneregeln, die googeln Menschen wahrscheinlich auch schon, die Schlafprobleme haben, und die haben die dann vielleicht auch schon so ein bisschen durch, wenn die dann bei euch angekommen sind. Ich wollte hier trotzdem nochmal auf die Liste kurz schauen. Also da gibt es den dunklen, kühlen Raum, ja, das ist also nochmal aus dem Ratgeber der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin. Dann einen ruhigen Raum, dann der Tipp, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, dass man nicht zu spät zu viel noch isst, nicht zu spät Koffein zu sich nimmt, Alkohol kann den Schlaf stören, dann gibt es den Tipp, regelmäßig Sport zu machen, aber eben auch nicht zu spät am Abend, und das Bett nur für Schlafen und Sex zu verwenden. Und den Bereich fand ich total super. Da gibt es so einen Bereich Uhr, weil das ja wirklich auch ein verbreitetes Phänomen ist, dass Leute sich stressen, wenn sie dann auf die Uhr gucken und anfangen so zu rechnen, oh, kriege ich jetzt noch irgendwie 5 Stunden Schlaf? Was passiert morgen, wenn es jetzt unter 5 werden, oder sagen wir mal, wenn ich nur 2 bekomme oder so? Und da wird dann auch empfohlen, dass man sozusagen die Uhr aus dem Schlafzimmer verbannt, wenn man kann. Diese Regeln, bringen die überhaupt was für Menschen, die dann schon an dem Punkt sind, zu euch zu kommen? Würdest du da überhaupt nochmal ansetzen?
Ja, würde ich auf jeden Fall. Also auch gerade das mit den Uhren, das erlebe ich immer wieder, dass Patientinnen und Patienten dann auch sagen, boah, jetzt habe ich die Uhr aus dem Schlafzimmer genommen, und ich dachte das am Anfang gar nicht, aber das entspannt mich wirklich. Da gibt es auch eine Studie dazu, die zum Beispiel gefunden hat, dass so eine Uhr im Schlafzimmer eben dazu führt, dass eigentlich sich die Einschlafzeit verlängert, weil man halt auch diesen Einschlafprozess so überwachen kann.
Oh, das finde ich mega interessant.
Ja, dass es auch so die Fehlwahrnehmung der Einschlafdauer fördert, also bei einer Uhr mit einem Ziffernblatt im Vergleich zu einer digitalen Uhr haben die jetzt hier untersucht, vielleicht weil es leichter abzulesen ist oder man nicht so viel rechnen muss und auch zu mehr Sorgen vor dem Schlafen. Und ja, also wir setzen da auch durchaus an, gehen aber dann natürlich auch darüber hinaus.
Mhm. Ich finde das so spannend mit der Uhr, weil ich kann mir das total vorstellen. Also ich kenne ja auch ein paar Menschen, die Insomnie haben, die beschreiben das auch, dass die Uhr einfach ein Faktor ist. Ich habe es auch schon an mir selber festgestellt, obwohl ich natürlich nicht an schweren Schlafproblemen leider, aber ich halte auch manchmal die Uhr zu, wenn ich meinen Wecker für Frühschichten stelle. Weil die Uhr rechnet ja an bestimmten Handys aus, wie viele Stunden du noch bekommst. Und wenn ich dann sehe, 4 Stunden, werde ich total nervös. Und ich halte den Finger drüber, damit ich das nicht sehe, weil ich wirklich denke, das tut mir gut. Und ich verbiete mir ausrechnen. Aber ich muss das auch erstmal checken, dass ich total fuchsig werde, wenn ich diese Zahl weiß. Und es ist so, man hat das Gefühl, das ist so basic, aber es ist total schön zu wissen, dass es Menschen so sehr hilft, dass sich das in Studien widerspiegelt.
Ja, und ich finde es auch ganz spannend, wie du es beschreibst, weil das wäre zum Beispiel wahrscheinlich so ein Faktor, den man einordnen würde unter Schutz vor auch einer Insomnieentwicklung. Also du hast es für dich selber entdeckt und das ist aber wirklich ein Faktor, der ja, dich dann potenziell vor der Entwicklung von Schlafproblemen auch schützt, weil du halt weißt, so kann ich mir den Druck nehmen.
Ja, ich versuche das einfach wirklich aktiv zu ignorieren. Ich zwinge mich zu so einer Ignoranz. Also, dass es dann keine Rolle mehr spielen darf, was die Zahl sagt. Und dass, egal ob ich 4 oder 7 Stunden Schlaf bekommen habe, ich in der Lage sein muss, aufzustehen, meine Arbeit zu verrichten und mich auch nicht so selber fertig zu machen. Weil das ist, finde ich, ja auch was, in das man dann gerät. So, oh, du Idiot, warum bist du nicht früher schlafen gegangen?
Und zu dem Zeitpunkt, wo man den Wecker stellt, ist es ja auch völlig irrelevant. Also das Wissen über die Uhrzeit ändert ja nichts an der Situation. Außer, dass es dich stresst.
Eine Sache, die beim Thema Schlafhygiene ja auch immer wieder aufkommt, ist das Smartphone. Wir sollen das aus dem Zimmer legen, weil das Licht auch so blau ist. Manche haben ja auch diese Einstellung, dass das Licht dann so ein bisschen rötlich-bräunlicher wird. Welche Rolle spielt das wirklich? Ich meine, du bist ja Lichtexpertin. Du forschst ja zum Thema Licht und Schlaf.
Also ja, es gibt Menschen, die empfinden dieses Licht oder auch Licht am Abend generell als störend für den Schlaf. Es gibt auch Menschen, die würden von sich vielleicht eher behaupten, sie sind da relativ immun dagegen. Ich würde einfach immer empfehlen, auf jeden Fall diesen Nachtschichtmodus zu verwenden. Einfach, ja, wie du sagst, um dieses kurzwellige, bläuliche Licht zu reduzieren. Das kann dann eben auch im schlimmsten Fall einfach dazu führen, dass zum Beispiel Melatonin, also das Hormon der Dunkelheit, dass da die Ausschüttung unterdrückt wird und dass das Einschlafen dann auch ein bisschen schwerer macht. Und generell muss man aber natürlich auch sagen, Smartphones, wir verwenden die aus einem bestimmten Grund. Und zwar, weil wir da Apps drauf haben, die irgendwie unterhaltsam sind. Und die führen dann natürlich dazu, dass wir zum Beispiel später das Licht dann wirklich ausschalten und dann versuchen einzuschlafen, als wir es vielleicht ohne Smartphone gemacht hätten. Welche Rolle das aber jetzt tatsächlich auch in der Entwicklung von der Insomnie spielt, ich glaube, dass die Rolle jetzt nicht so zentral ist. Aber zählt natürlich zur Schlafhygiene, einfach zu schauen, dass man den Handykonsum im Bett meistens ja sogar auch reduziert.
Genau, und dann lieber zu sowas wie einem Buch greifen oder so, wie es auch bei euch im Schlaflabor gibt, ne?
Genau, ja.
Dann lass uns mal da ansetzen, wo eine Therapie sinnvoll ist. Woran merkt man das, dass man handeln sollte?
Ja, also ich glaube einfach dieser Moment, wo man selber merkt, okay, jetzt es passt irgendwie nicht mehr. Ich mache mir zu viel Sorgen, das Schlafen wird zum Thema. Ich habe das Gefühl vielleicht auch, ich komme dann nicht mehr so von alleine raus, habe vielleicht auch schon Dinge probiert, aber das hilft nicht ausreichend. Das ist so der Punkt, wo ich dann empfehlen würde, sich Gedanken zu machen, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Und Hausarzt, Hausärztin, wenn man jetzt nicht direkt einen Schlafmediziner oder eine Schlafmedizinerin zur Hand hat, ist da sicher auch ein guter Ansprechpartner.
Wo setzt du dann an, wenn jemand zu dir kommt?
Was wir natürlich zunächst mal machen, ist ein ausführliches Anamnesegespräch. Das heißt, wie hat es angefangen? Welche Symptome gibt es? Welche Faktoren sind daran beteiligt? Mhm. Und ich entwickle dann für mich oder manchmal auch eben dann mit den Patientinnen und Patienten, ist ja auch für die interessant, so ein bisschen so ein Störungsmodell nennen wir das. Das heißt, ich überlege mir, was denke ich, also geht da auch um Hypothesen bilden, was sind auch gute Ansatzpunkte, um eben dann die Schlafstörungen zu behandeln. Und dann greifen wir eben auf kognitive Methoden zurück, also wir beschäftigen uns mit Gedanken, aber auch, und das sind so tatsächlich die effektivsten Mittel, die wir in der Insomnietherapie haben, wir versuchen das Verhalten zu verändern. Mhm.
Welches Verhalten zum Beispiel?
Eine Regel ist zum Beispiel, das wenden wir eher bei Einschlafstörungen an, aber auch doch durchaus bei Durchschlafstörungen. Wir nennen das die sogenannte Stimuluskontrolle. Ist ein bisschen ein komischer Begriff. Was sich dahinter eigentlich verbirgt, ist so eine Regel, wenn man innerhalb von 25 Minuten nicht eingeschlafen ist, dass man dann wieder aufsteht, das Bett verlässt, im Idealfall sogar das Zimmer verlässt, einer anderen Aktivität nachgeht und dann erst wieder dann ins Bett geht, wenn man das Gefühl hat, so jetzt bin ich wirklich müde genug, jetzt könnte es funktionieren. Und das macht man eben so lange, bis man dann eingeschlafen ist.
Das ist total spannend, dass du das sagst, weil Maren, die sich bei uns gemeldet hat, die wir auch letzte Woche schon gehört haben, hat uns eine Nachricht geschickt mit Strategien, die sie hatte. Und das passt total gut dazu. Sie beschreibt erstmal nochmal, wie sich es in der Nacht für sie anfühlt und dann, was sie macht.
Ja, und was ich auch noch häufig habe, ist, dass ich mich, wenn ich dann wach liege, selber total unter Druck setze. Also mir sage so, boah, du musst jetzt wirklich einschlafen, ansonsten wird das morgen mit der Präsentation oder was auch immer ich vorhab, gar nichts. Wenn ich jetzt nicht langsam einschlafe, kriege ich nur noch so und so viele Stunden Schlaf und das reicht auf gar keinen Fall. Und da habe ich dann gelernt, mir selber zu sagen, stopp, so wird das schon mal gar nichts. Ich stehe jetzt erstmal auf und setz mich im Wohnzimmer hin und mach mal was anderes. Und das sind so Rituale, die ich mit den Jahren mir angewöhnt habe. Die ändern sich auch immer mal. Also zum Beispiel könnte ich was lesen oder ich nehme eine warme Dusche oder ich trinke einen Tee. Oder jetzt ganz neuer Schrei, ich häkel. Ich setze mich dann hin und häkel einen Topflappen oder so. Und nach einer halben Stunde oder so probiere ich es dann nochmal mit dem Schlafen. Und manchmal klappt das dann auch.
Ja, das ist super spannend. Also das ist genau das, was wir eben dann auch unseren Patientinnen und Patienten empfehlen. Und ich finde es auch ganz spannend, wie sie das beschreibt, so ihre innere Haltung dazu ja auch. Sie sagt ja im Endeffekt so, hey, das ist mir jetzt zu blöd, ich stehe auf. Mhm. Und das ist tatsächlich auch was ich häufiger bei Patientinnen und Patienten beobachte. Am Anfang ist es manchmal so, dass man sagt, ja, oh, jetzt muss ich aber aufstehen. Und das ist so unangenehm. Und natürlich, das ist super unangenehm. Und manchmal hilft es dann, diese innere Einstellung zu verändern, eher so in Richtung, es ist mir jetzt einfach zu blöd. Also warum soll ich mich hier quälen, mir Sorgen machen? Jetzt unterbreche ich dieses Verhalten und stehe eben auf.
Zumal man das ja, wenn man es wirklich schafft, das so ein bisschen umzudeuten, auch als Zeit sehen kann, ja? Also das ist dann vielleicht keine Schlafenszeit mehr, das, wofür man die vielleicht ursprünglich mal angedacht hatte. Aber es ist die eigene Zeit und dann kann man was tun, was einem in dem Moment gut tut, besser tut, als dieser Versuch zu schlafen.
Genau, und daran arbeiten wir auch mit Patientinnen und Patienten, dass wir uns eben überlegen, was könnte das denn sein, was man dann in der Nacht, wenn man nicht schlafen oder nicht einschlafen kann, was man dann macht. Und da unser Fokus ist eigentlich immer so ein bisschen, was sind denn Dinge, für die sie so im Alltag keine Zeit finden, die sie aber eigentlich total gern machen würden? Und dafür kann man dann die Zeit eigentlich gut nutzen.
Was könnte das denn sein? Also wie findest du das heraus? Weil ich stelle mir vor, wenn jemand zu dir kommt, die Person sagt ja nicht, also ich wollte die ganze Woche schon mal einen Topflappen häkeln und jetzt mache ich das in der Nacht. Also das hat man ja nicht unbedingt jetzt so wie Maren dann parat, ne?
Ja, natürlich überlegt man so ein bisschen gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten. Es gibt auch so Listen, was man machen kann, die so ein bisschen als Inspiration dienen können. Aber im Endeffekt muss natürlich jeder und jede für sich das herausfinden. Und ist jetzt auch nicht so, dass man dann in die Therapie kommt und sagt, also jetzt hier mit dem Ende der Stunde müssen wir hier also jetzt 5 Aktivitäten haben, sondern das bekommen die Patientinnen und Patienten auch als Hausaufgabe mit, sich das zu überlegen und in der Regel kommen die dann doch auch auf einige Sachen.
Mhm. Du hast mir auch mal gesagt, dass wenn Menschen nicht durchschlafen können oder nicht einschlafen können, dass es dann sinnvoll sein kann, die Bettzeit von vorne herein runterzukürzen auf, sagen wir mal, vielleicht relativ brutale 5 oder 6 Stunden. Was kann das bringen?
Ja, das ist quasi die Strategie, die wir anwenden bei Durchschlafstörungen. Da ist es ja häufig so, dass die Patientinnen und Patienten relativ viel Zeit, also auch mehr als zum Beispiel 8 Stunden im Bett verbringen, in der Hoffnung, dass sie eben dann in dieser längeren Zeit doch auf ausreichend Schlaf kommen. Und meistens ist es natürlich so, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllt, sonst würden sie nicht zu uns kommen. Und was wir dann mit denen machen, ist, wir bitten die mal so ein Schlaftagebuch auszufüllen und dann schauen wir, wie lange schlafen sie denn gefühlt tatsächlich so pro Nacht, über 1-2 Wochen. Und dann kommt vielleicht raus, gefühlt schlafen sie so 5,5 Stunden. Mhm. Und dann besprechen wir mit denen, dass wir jetzt eben die Bettzeit verkürzen im ambulanten Kontext, also die Patientinnen und Patienten sind ja nicht stationär bei uns. In der Regel gehen wir eigentlich nicht unter 6 Stunden, weil es ist schon so, dass durch diese Fehlwahrnehmung, die wir jetzt auch in der letzten Folge besprochen haben, schlafen die meisten Patientinnen und Patienten halt doch ein bisschen mehr, als sie das Gefühl haben, dass sie schlafen. Und wenn wir die jetzt auf 6 Stunden maximal Zeit im Bett setzen, dann werden die sehr, sehr müde. Mhm. Also es gibt Patientinnen und Patienten, die kommen und sagen, ich sehe nicht mehr richtig, ich bin so müde, mir ist fast schlecht vor Müdigkeit oder ich habe Kopfschmerzen, weil ich so, so müde bin.
Das ist im Alltag ja auch total krass. Ich meine, wenn man dann zum Beispiel Rad oder Auto fahren würde und man fühlt sich so müde, dass man nicht sieht, das klingt ja schon fast gefährlich.
Ja, also das ist auch tatsächlich so bei bestimmten Berufsgruppen, zum Beispiel Fernfahrern oder so oder Lokführern, dürfte man das natürlich auch nicht im ambulanten Kontext machen, beziehungsweise man müsste die halt krank schreiben. Da muss man auch zu Beginn der Therapie dann darauf hinweisen, dass das passieren kann und dass man da auch vorsichtig sein muss. Mhm. Und ja, und das ist auch, muss man sagen, das ist auch eine Nebenwirkung natürlich dieser kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie. Aber es ist die effektivste Methode, die wir in diesem therapeutischen Kontext eben haben. Denn was passiert oder passieren soll, ist eben, dass wir durch diese Verkürzung der Zeit im Bett den Schlaf wie komprimieren. Also da, wo die Patientinnen und Patienten vorher immer aufgewacht sind und dann wieder gebraucht haben, um wieder einzuschlafen, diese Zeiten, die nehmen wir quasi raus und pressen den Schlaf wie in so eine Form, kann man sagen. Und das sieht man auch dann total schön, dass der Schlaf komprimiert dann in diesen Stunden, die sie dann im Bett haben, stattfindet. Und durch diese extreme Müdigkeit, weil wir natürlich auch, also wir machen die Patientinnen und Patienten ja bewusst sehr, sehr müde. Dadurch kommt es auch dazu, dass die dann wirklich sagen, ich sehne mich, danach abends endlich ins Bett gehen zu dürfen.
Und das hatten die vorher oft nicht, oder? Also da war es dann eher so eine Angst.
Ja, genau. Also die Angst davor, wieder nicht schlafen zu können. Mhm. Und man muss auch sagen, wir geben den Patientinnen und Patienten ja damit extrem viel Macht über ihren Schlaf. Also sie haben selber etwas in der Hand, was sie tun können. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, den darf man nicht unterschätzen. Und ganz wichtig, es ist ja auch nicht so, dass wir dann bei den 6 Stunden bleiben. Also auf Dauer wäre das natürlich viel zu wenig. Aber wenn die Patientinnen und Patienten dann innerhalb dieser 6 Stunden wirklich auch die meiste Zeit schlafen, dann tasten wir uns auch mit Verlängerungen von 15 bis 30 Minuten, je nachdem, wieder an eine Schlafdauer heran. So im wöchentlichen Rhythmus wird dann wieder verlängert. Und ganz wichtig ist natürlich auch, wir bleiben ja nicht bei diesen 6 Stunden jetzt auf immer und ewig. Also das ging natürlich nicht, das reicht den allermeisten Menschen ja nicht. Aber wenn sich dann eben dieser Schlaf auch stabilisiert hat, die Patientinnen und Patienten wirklich die meiste Zeit dieser 6 Stunden auch wirklich schlafen, dann verlängern wir diese Zeit im Bett auch wieder so in Viertel- und halben Stundenschritten, meistens so im Rhythmus von einer Woche. Kann auch mal sein, dass wir zwischendurch mal bei einer Dauer bleiben, um das Ganze noch ein bisschen zu stabilisieren und tasten uns aber so Schritt für Schritt an eine Schlafdauer heran, die dann auch für die Patientinnen und Patienten sich gut anfühlt und ausreichend anfühlt.
Das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja so ein bisschen die Arbeit daran, wie schlafe ich wann quasi. Mhm. Du hast aber eben auch noch kurz angeschnitten, ihr beschäftigt euch auch mit diesen Gedankenkarussellen, die dann einfach manchmal entstehen. Was wird da gemacht?
Ja, da geht es einerseits um so dieses Gedankenkarussell, das hat die Maren ja auch in der letzten Folge ganz schön beschrieben, so diese katastrophisierenden Gedanken. Da geben wir den Patientinnen und Patienten einerseits Strategien an die Hand, wie man das unterbrechen kann. Also zum Beispiel eine meiner Lieblingsübungen, die ich tatsächlich auch mal selber mache, wenn, also passiert mir auch manchmal, dass ich abends so einen Gedankenkreisen habe, ist so, ich stelle mir dann vor, ich schaue in den Himmel und da sind so große Quellwolken und die ziehen zum Horizont. Und jeder Gedanke, der kommt, den setze ich auf eine Wolke und lasse ihn dann aber auch davonziehen. Also ich halte ihn nicht fest, das würde dann wieder andere Gedanken auch natürlich nach sich ziehen, sondern ich verabschiede ihn. Und das ist was, was ganz schön helfen kann.
Ah, das kenne ich mit einem Fluss und mit Blättern, die da drauf wegtreiben. Ja, gibt es verschiedene Bilder, ne?
Genau, also man kann sich da wie so sein Element aussuchen, genau. Mhm. Und was wir aber auch machen, wir beschäftigen uns auch viel mit so falschen Vorstellungen über den Schlaf. Also wenn Patientinnen und Patienten jetzt zum Beispiel kommen mit dem Gedanken, ich muss aber 8 Stunden schlafen, weil sonst komme ich einfach gar nicht klar, dann arbeiten wir eben auch daran und hinterfragen, ist das tatsächlich so? Denn diese Vorstellung, diese Überzeugung, die macht natürlich auch Druck und Stress. Und das wissen wir ja mittlerweile, das wirkt sich dann wieder negativ auf den Schlaf aus.
Da hat Maren auch was Spannendes zu gesagt.
Was mir eigentlich am allermeisten geholfen hat, ist wirklich mich darüber zu informieren. Artikel dazu zu lesen, auch wissenschaftliche Artikel. Was ist eine Schlafstörung? Wie funktioniert das? Was passiert da im Körper? Wie kann man damit umgehen? Weil dadurch habe ich irgendwie gelernt, dem Kind einen Namen zu geben. Ich weiß dann, ja gut, das ist jetzt gerade das und das Symptom, darüber habe ich gelesen. Jetzt chill ich erstmal, versuche ruhig zu bleiben oder steh auf und mach mal gerade was anderes und probier es dann nochmal. Dieses Wachliegen und mich selbst zwingen einzuschlafen bringt halt sowieso schon mal gar nichts. Und ja, auch wenn ich diese Albtraum-Horror-Szenarien da im vermeintlichen Wachzustand durchlebe, dann weiß ich halt, hey, das ist jetzt gerade nur in deinem Kopf. Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Das sagt mir, ich meine, das ist ja sogar eine Redensart, ne? Das kommt ja auch nicht von irgendwo. Und so ist es halt auch. Man kann sich da im Schlaf wunderbar reinsteigern und eigentlich ist das alles gar nicht so dramatisch.
Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass Menschen uns zuhören, die es schaffen dadurch alleine, dass sie ein bisschen mehr wissen über diese Situation, sich vielleicht dann dabei zu ertappen, wie man halt merkt, ah, jetzt mache ich das und das.
Und auch ein zentraler Teil der Therapie ist auch wirklich die Vermittlung von Wissen. Also auch sowas wie, wie funktioniert Schlaf eigentlich? Warum schlafen wir in der Nacht? Warum brauchen wir, also die Durchschnittsperson, 8 Stunden Schlaf, aber auch eben 16 Stunden Wachheit, um dann gut schlafen zu können? Welchen Einfluss hat Licht? Wie wichtig ist Tageslicht? Das sind alles Dinge, die wir natürlich auch den Patientinnen und Patienten mitgeben, damit sie ja selber so ein bisschen wieder Herr oder Herrin ihres Schlafes werden können.
Was kann man denn über die Erfolgsaussichten sagen? Wir sind jetzt immer noch bei der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie, KVTI, sagst du immer, ne? Gibt es da Zahlen zu, Studien zu, wie vielen Menschen das helfen kann?
Ja, also mittel- bis langfristig muss man aber einfach sagen, dass die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie der reinen Behandlung mit Medikamenten, das ist ja das, was doch irgendwie häufig halt folgt, wenn man sich mit Schlafproblemen an den Hausarzt oder die Hausärztin wendet, dass die KVTI-Medikamenten überlegen ist. Denn wir stoßen ja einen Lernprozess an. Also wir wollen ja, dass die Patientinnen und Patienten wieder lernen, gut zu schlafen. Und die gehen auch aus der Therapie wie so mit so einem Rucksack raus, wo sie eben ihre Methoden und Strategien haben, die sie auch in Zukunft, auch wenn es mal wieder schlechter wird, anwenden können. Das ist also auch so ein Schutz davor, dass es wieder zu einer ganz schweren insomnischen Episode kommt. Und ja, natürlich gibt es da auch Therapiestudien und Zahlen dazu und die finden, dass ungefähr 80% der Patientinnen und Patienten auf die Therapie ansprechen. Also bei denen kommt es zu einer Verbesserung der Symptome und ungefähr 40-50%, bei denen gehen die Symptome und auch der Leidensdruck so stark zurück, dass man nicht mehr von einer klinisch bedeutsamen Insomnie sprechen würde. Also die schlafen vielleicht immer noch nicht perfekt, aber die Symptome, die haben nach der Therapie keinen Krankheitswert mehr. Und was total schön zu sehen ist, ist auch, dass die Wirkung in Studien auch 10 Jahre nach dem Abschluss der Therapie durchaus noch nachweisbar ist. Also 10 Jahre deshalb, weil so lange gehen eben die längsten Studien. Ich würde denken, dass die Wirkung durchaus auch noch länger anhält.
Wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt ja ein Problem, was Therapieplätze angeht, das wissen die meisten. Das betrifft die Psychotherapie, aber es kann ja auch sein, dass man keine Therapie für die Insomnie machen kann, dass man einfach keinen Platz bekommt, dass vielleicht auch ja niemand in der Nähe ist, der das behandeln kann. Es gibt ja mittlerweile Apps. Was sagst du zu denen? Können die auch helfen?
Es gibt Apps und in Deutschland kann man die sich sogar auf Rezept verschreiben lassen. Und der Ansatzpunkt da ist im Endeffekt, man nimmt das, was wir halt mit Patientinnen und Patienten in Präsenz machen und überträgt es einfach in den digitalen Raum und hat dann eine Therapie per App mit kognitiver Verhaltenstherapie bei Insomnie. Und wenn man sich da die Studien anschaut, dann ist es so, dass die ähnlich gut wirksam ist wie die Therapie.
Das ist ja faszinierend. Ähnlich gut wirksam.
Und klar, man muss sich halt überlegen, ist es was für mich? Man kann natürlich auch nicht so stark individualisieren, wie wir das in der Einzeltherapie machen. Aber das ist auf jeden Fall auch wirksam. Und gerade wenn man jetzt vielleicht entweder auf den Therapieplatz warten muss oder ja, vielleicht auch irgendwie nicht so flexibel ist, das gibt es ja manchmal auch, dann kann so eine App, die man zu jeder Tageszeit benutzen kann, natürlich auch hilfreich sein.
Ja, vielleicht ist man ja viel unterwegs und möchte das trotzdem angehen. Das kann ja auch ein Punkt sein.
Und was ich auch ganz schön finde, ist eben, das ist ja mit relativ wenig Aufwand verbunden. Also wenn man jetzt halt sagt, boah, aber jetzt, ja, mein Leben ist irgendwie so schon busy und jetzt muss ich da auch noch zur Therapie oder so, ist ja auch doch, Therapie ist ja auch stigmatisiert, dann kann eben so eine Therapie per App erstmal so ein ganz niederschwelliger Ansatzpunkt
ja,
sein.
Ja, und man muss vielleicht auch nicht direkt einer anderen Person das Leiden ausdrücken. Kann es denn da auch Nebenwirkungen geben von so einer Therapie?
Ja, hatten wir ja vorher kurz angesprochen. Also auch Psychotherapie kann Nebenwirkungen haben. Allen voran zum Beispiel eben diese enorme Müdigkeit, wenn ich dann so eine Verkürzung der Zeit im Bett eben auch mache. Muss man sagen, ist auch temporär, aber klar, das ist eine Nebenwirkung. Und natürlich kann es auch dazu kommen, dass ich mich eben einfach mit meinem Leben und mit mir selbst verstärkt beschäftige und das ist vielleicht manchmal auch nicht nur angenehm, weil ich ja etwas an meinem Leben auch irgendwie ändern muss, um dann langfristig zu einer Verbesserung des Schlafes zu kommen.
Dann kommen wir doch mal zur Therapie mit Medikamenten bzw. Substanzen, habe ich mir auch noch mal aufgeschrieben. Lass uns mal so ein bisschen bei niederschwelligen Angeboten anfangen. Pflanzliche Beruhigungsmittel, die bekommt man zum Teil rezeptfrei in der Apotheke. Was können die?
Also da sagt die Leitlinie und ich kann jetzt auch nochmal darauf verweisen, wir verlinken die auch in den Shownotes, die ist auch auf Deutsch. Ich finde sie auch wirklich für Leute, die sich jetzt nicht professionell mit dem Schlaf beschäftigen, sehr gut verständlich, kann man gut mal reinschauen. Und diese Leitlinie, die eben eine wissenschaftliche Grundlage auch hat, die sagt, dass die Datengrundlage für eine Empfehlung von so pflanzlichen Mitteln, also Baldrian und Co., eigentlich nicht ausreicht für eine Empfehlung. Also das ist bisher einfach nicht überzeugend. Man muss aber auch sagen, sie haben relativ wenig Nebenwirkungen. Also wer mag, kann das auch durchaus mal ausprobieren. Bei einer ausgewachsenen Insomnie ist es aber ziemlich sicher nicht ausreichend.
Du liebst aber ja auch den Placebo-Effekt. Also wenn man merkt, hey, ich bin in so einer Stressphase und wenn ich jetzt versuche, was Pflanzliches einzunehmen, dann fühle ich mich einfach besser, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich gekümmert, dann kann das ja auch schon was bringen.
Auf jeden Fall, ja. Und manchmal hilft es ja wirklich auch was. Also ich würde da einfach raten, mal auszuprobieren.
Was ich jetzt letztens aufgeschnappt habe, ich habe ja viele Kolleginnen und Kollegen, die auch Schichtdienst machen, ist, manche, die nehmen stark Magnesium, also so hochdosiertes Magnesium ein. Kann sowas helfen, wenn man Probleme hat, zum Beispiel einzuschlafen?
Also Schaden tut es sicher eher nicht. Magnesium kann durchaus auch mal Durchfall machen, aber das merkt man dann. Fördert den Schlaf wahrscheinlich dann in dem Moment nicht besonders. Jetzt eine besondere Evidenz für die Wirkung von Magnesium bei Schlafproblemen wäre mir jetzt aber nicht bekannt.
Das heißt, das ist vielleicht auch eher so eine Art Placebo-Effekt in dem Moment.
Ja, müsste man sich ja auch nochmal in die Studienlage reinschauen, aber jetzt auch in der Leitlinie habe ich dazu nichts gefunden.
Ja. Was wir ja schon relativ intensiv besprochen haben, ist Melatonin. Da haben wir eine eigene Folge zu gemacht. Du hast aber damals auch schon gesagt, für so eine Insomnietherapie eher schwierig, oder?
Ja, also da sagt die Leitlinie, dass aufgrund von einer geringen Wirksamkeit von Melatonin keine Empfehlung ausgesprochen werden kann. Und tatsächlich gibt es auch nur ein Melatoninpräparat. Das ist dann ist eine verzögerte Abgabe von Melatonin. Das ist zugelassen zur Behandlung der Insomnie bei über 55-Jährigen, wo man wohl gefunden hat, dass es eine gewisse Wirksamkeit haben kann. Aber wie gesagt, eben nur bei älteren Menschen zugelassen. Und generell ist es jetzt nichts, was man empfehlen würde, außer natürlich die Insomnie ist entstanden aufgrund von so einer zirkadianen Rhythmusstörung, also zum Beispiel einem extremen Spättyp.
Mhm. Das heißt, das sind die Menschen, die eigentlich ganz gerne so um, ich sag mal, 2 Uhr schlafen gehen würden oder vielleicht auch um 3 oder so. Das Leben läuft aber so, dass sie vielleicht um 8 Uhr arbeiten müssen und die hätten keine Probleme, wenn sie um vielleicht 12 Uhr anfangen könnten, aber dadurch, dass sie so eine Art Jetlag in ihrem Leben rumtragen, kann denen das helfen.
Ja, da würde ich aber auch empfehlen, das dann tatsächlich mit einem Schlafexperten oder einer Expertin zu besprechen. Denn auch da muss man sich natürlich dann fragen, welche Rolle spielt das Verhalten? Also wenn ich zum Beispiel game bis spät in die Nacht, dann hat das nicht zwangsläufig was damit zu tun, dass ich in so ein extremer Spättyp bin, sondern das ist dann vielleicht auch einfach wirklich durchs Verhalten entstanden.
Was ist mit CBD? Das ist ja auch in letzter Zeit vielleicht fast schon so ein Trend. Gibt es in Tröpfchenform, kann man mittlerweile in der Drogerie kaufen, soll entspannend wirken und benutzen manche Menschen ja auch, um besser einschlafen zu können.
Ja, und tatsächlich zählen Schlafprobleme wohl zu den häufigsten Einsatzbereichen für medizinisches Cannabis, also Cannabis mit so einem hohen CBD und geringem THC-Anteil, das wäre ja der berauschende Anteil. Da muss man sagen, aus wissenschaftlicher Perspektive kann man da bisher nicht so viel dazu sagen, weil es gibt nur wenige klinische Studien und die Ergebnisse, die geben einfach kein klares Bild ab. Tendenziell scheint es so, dass Cannabis sich eher positiv auf die wahrgenommene Schlafqualität auswirkt, aber in objektiven Schlafmessungen findet man dann eher keine Veränderung. Und also grundsätzlich muss man einfach sagen, für eine Bewertung oder gar Empfehlung ist es einfach noch zu früh.
Ja, und diese CBD-Präparate, die man so frei bekommt, die sind ja, glaube ich, auch sehr viel weniger stark als jetzt medizinisches Cannabis, ne?
Mm.
Dann ist es ja so, dass manche Leute Beruhigungstees trinken vor dem Schlafengehen. Kann man darüber irgendwie was sagen? Ich denke, das geht ja in so eine ähnliche Richtung wie diese Baldrian-Präparate oder so.
Ja, also auch die werden jetzt keine besondere Wirksamkeit haben, aber ich finde immer so einen Tee, der vielleicht auch noch gut schmeckt, den kann man ja auch total schön in so ein Abendritual einbauen. Das ist ja auch was wir immer wieder empfehlen, so ein Ritual für sich zu finden, was einen auch gedanklich einfach so ein bisschen auf die Nacht einstimmt. Und da kann so ein warmes Getränk, das vielleicht auch noch gut schmeckt, doch durchaus gut verwendet werden.
Außer man muss dann nachts aufs Klo, dann hilft es einem auch nicht, weil dann wacht man wieder auf.
Das wäre dann nicht so gut, das stimmt.
Dann kommen wir mal zu den Medikamenten, für die man auf jeden Fall einen Arzt, eine Therapeutin benötigt, weil sie verschreibungspflichtig sind. Antidepressiva, die können ja auch bei Schlafstörungen helfen.
Es gibt Antidepressiva, also Medikamente gegen eigentlich eine Depression, die auch müde machen und deshalb auch zur Behandlung von Schlafproblemen eingesetzt werden können. Und man muss natürlich auch sagen, da machen wir sicher auch nochmal eine Folge dazu, auch Menschen mit einer Depression leiden einfach sehr häufig unter Schlafstörungen. Mhm. Das heißt, da gibt es vielleicht auch so einen doppelten Nutzen dann. Die Langzeitbehandlung wird jetzt zumindest in der Leitlinie aber nicht empfohlen. Und man muss sich auch einfach vor Augen führen, dass das natürlich auch Nebenwirkungen hat.
Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung hat ja diesen Ratgeber herausgegeben. Da habe ich eben auch schon drüber geredet, als es ums Thema Schlafhygiene ging. Und ein Punkt, wenn man da so auf die Medikamente schaut, sind die Benzodiazepine. Fangen wir mal basic an, Christine. Was ist das für Menschen, die das noch nie gehört haben?
Das sind so die Klassiker eigentlich unter den Schlafmitteln. Die wirken beruhigend und, also sind eigentlich Beruhigungsmittel und wirken dadurch eben aber auch schlaffördernd.
Wer bekommt die verschrieben?
Ja, also natürlich Patientinnen und Patienten mit Schlafproblemen, aber hat auch einen anderen Einsatz, beispielsweise bei Angsterkrankungen oder so. Mhm. Da kann man die auch einsetzen, dadurch, dass die eben einfach beruhigend wirken. Man muss halt aber leider sagen, also ja, die sind durchaus wirksam. Und auch kurzfristig eben genauso wirksam wie so eine kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie. Aber der große Unterschied zur KVTI ist natürlich, dass die nicht die Ursache der Schlafstörungen behandeln, sondern nur die Symptome. Und abgesehen davon, dass sie doch Abhängigkeitspotenzial einfach haben, wenn man die absetzt, dann kommt das Problem oft zurück und manchmal sogar stärker als zuvor.
Das heißt, man würde die vielleicht einsetzen, um so eine Art Stopp mal zu machen und so eine kurzfristige Verbesserung zu bekommen. Aber man müsste dringend ansetzen an dem Problem, was man hat, was zu der Insomnie geführt hat.
Ja, also man darf sie eigentlich auch nur für bis zu 4 Wochen verschreiben. Das heißt, es ist wirklich eine kurze Zeit. Aber natürlich, in dem Moment, wo das einfach ganz akut ist, vielleicht auch noch ein ganz akuter Stressor da ist, der eben zu dieser Schlaflosigkeit führt, kann das auch manchmal einfach hilfreich und wichtig sein.
Ich höre da so ein bisschen ganz insgesamt raus, wenn wir über Therapie bei Insomnie sprechen. Du bist nicht der allergrößte Medikamentenfan, sondern du bist Fan von der Verhaltenstherapie, richtig? Also würdest du von Medikamenten abraten?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, was wirklich maßgeblich eigentlich und für uns auch unsere Handlungen leiten sollte, ist das, was gut für den Patienten oder die Patientin ist. Und für manche ist es wichtig, auch zum gewissen Zeitpunkt ein Medikament zu bekommen. Ich würde aber doch einfach dafür werben, das nicht nur als alleinige Option zu sehen, sondern eben nach Möglichkeit entweder zu überlegen, ob die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie wirklich auch eine Alternative sein könnte oder das zumindest mit einer KVTI dann auch zu kombinieren. Denn da sehen wir eben einfach auch in Studien, das hat langfristig die besten Effekte.
Kommen wir an der Stelle zu unserem Überschlafen Mythencheck.
Überschlafen Mythencheck.
Was ich immer mal wieder gefunden habe, ist die Aussage, Insomnie ist erblich. Also wenn deine Eltern nicht einschlafen, nicht durchschlafen konnten oder jemand anderes in deiner Familie, dann hast du echt ein hohes Risiko, dass das bei dir auch der Fall ist. Ist da was dran?
Ja, also Zwillingsstudien, die man ja dafür verwendet, die legen nahe, dass es eine deutliche erbliche Komponente gibt. Aber man muss auch sagen, auch die Umwelt und alles, was dazugehört, Lebenserfahrung, Erziehung, alles einfach, was das Leben so mit einem macht, das spielt auch eine wichtige Rolle. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Botschaft hier, denn das bedeutet ja auch, dass wir dem, was wir so von unseren Eltern genetisch mitbekommen haben, dem sind wir nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können auch tatsächlich mit der Wahl der entsprechenden Therapie, wenn wir denn von einer Insomnie betroffen sind, dem auch etwas entgegensetzen.
Christine, nochmal ganz kurz am Ende. Was können Leute tun, die Ein- und oder Durchschlafstörungen, also Insomnie haben?
Ein guter Ansatzpunkt sind sicher die Schlafhygieneregeln. Die kann man sich runterladen und mal zu Gemüte führen und sich fragen, was von denen man umsetzen kann. In dem nächsten Schritt sollte man sich sicher an den Hausarzt oder auch die Hausärztin wenden. Vielleicht auch wirklich mit der Bitte um eine Überweisung oder auch gegebenenfalls eben auch Adresse zu einem Schlafmediziner oder einer Psychotherapeutin, die eben diese kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie anbietet. Und falls es eben nicht direkt verfügbar ist, kann man durchaus auch mal das mit einer digitalen Therapie versuchen. Der Einsatz von Medikamenten, der sollte, denke ich, wohl überlegt sein und wenn möglich auch eher kurzfristig.
Christine, was ich auch total wichtig finde an der Stelle ist, nochmal zu sagen, wer keine Insomnie hat, aber vielleicht mal so Phasen hat, wo man merkt, oh, es ist schwierig, der oder die kann sich ja schützen.
Ja, eben zum Beispiel dadurch, dass man versucht, den Stress zu reduzieren, dass man sich informiert darüber, was passiert bei einer Insomnie, aber was sind vielleicht auch so Gedanken, die jetzt nicht gerade förderlich sind, was sind Überzeugungen, die vielleicht gar nicht so stimmen oder auch was sind Verhaltensweisen, die mir langfristig dabei helfen, eben wieder besser zu schlafen oder nicht in so eine schwere Insomnie zu rutschen. Das sind, glaube ich, auf jeden Fall Ansatzpunkte und die können viele sicher auch für sich mal ausprobieren, ohne jetzt direkt einen Therapeuten oder eine Therapeutin an der Hand zu haben.
Dann können wir euch an der Stelle sagen, danke, dass ihr uns wieder zugehört habt hier bei Überschlafen. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das machen. Überschlafen@deutschlandfunknova.de ist unsere Adresse. Schreibt sich Überschlafen mit UE, also UE, überschlafen@deutschlandfunknova.de. Da freuen wir uns sehr. Könnt uns natürlich auch eure Schlafgeschichten schicken. Und bis dahin wünschen wir euch einen guten Schlaf.
Ja, und versucht euch nicht zu stressen.
Deutschlandfunk Nova. Überschlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.